Es ist Montag, der 1. März 1999. Das Lawinenunglück von Galtür und Ischgl-Waldsur ist nicht einmal eine Woche her. Insgesamt sind 38 Menschen aus Deutschland, Österreich, Dänemark und den Niederlanden tot. Darunter 12 Kinder. Doch es muss weitergehen. Irgendwie. In dem kleinen Tiroler Ort Galtür sind Schule und Kindergarten wieder offen, während draußen die Galtürer und Soldaten des Bundesheeres weiterhin den Schnee und den Schutt wegräumen. Die gigantische Lawine hat mehrere Häuser unter sich begraben. Sie ist bis ins Zentrum hineingerollt, das jahrhundertelang als sicher galt. Gebäude sind zerstört oder stark beschädigt. Etwa 100 Autos sind Schrott.
Galtür, der weiße Tod, ein Podcast der WZ über eine der dramatischsten Naturkatastrophen in der österreichischen Geschichte.
3000 Touristen sollten heute aus dem Todesort Galtür gebracht werden.
3 Meter Neuschnee, und zwar genau dort, wo es sowieso in den letzten Tagen schon am meisten geschneit hat.
500 Meter breit und mitten in das Ortszentrum.
Nach 11 Verschütteten wird noch immer gesucht. Gesucht, 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 gesucht.
Neben all den Verlusten, dem Schock und der Trauer über die Toten wird dabei eine Frage immer lauter. Wer ist schuld? Es gehen mehrere Anzeigen ein. Gegen Bürgermeister Anton Mattle, den Landecker Bezirkshauptmann Erwin Kohler und den damaligen Landeshauptmann Wendelin Weingartner. Die Staatsanwaltschaft prüft.
Hätte Bürgermeister Anton Mattle die Straße am Wochenende vor dem Unglück nicht mehr öffnen dürfen? Sind die Touristinnen und Touristen selbst schuld, weil sie trotz Lawinengefahr in das Tal hineingefahren sind? Oder war das Lawinenunglück ein Naturereignis, eine Katastrophe, gegen die Menschen machtlos sind? Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Mein Kollege Bernd Vasari und ich haben für diese 5-teilige Podcast-Reihe nach Antworten auf die Frage gesucht, wie es so weit kommen konnte, dass die Lawine am 23. Februar 1999 bis in den Ort Galtür hineinrollt. Falls ihr die ersten 4 Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Sie handeln davon, was vor dem Unglück passiert ist, wie die Lawine die Menschen in Galtür überrascht hat und warum die Suche und die Evakuierung so schwierig waren. Ihr hört Galtür, der weiße Tod. Folge 5, die Schuldfrage.
Tja, wer hat Schuld? Ich stelle mir vor, dass die Schuldfrage vor allem für jene wichtig ist, die Angehörige verloren haben. Ihre Eltern, ihre Kinder, Freundinnen und Freunde, ihre Partnerin oder ihren Partner. Petra, es muss doch jemand verantwortlich gewesen sein.
Aber wer?
Wir wollten wissen, wie Österreich als Rechtsstaat an diese Frage herangeht. Daher haben wir Andreas Ermakora in seinem Büro in Innsbruck getroffen. Er ist Anwalt und war in dem Fall Galtür involviert.
Grundsätzlich ist es so, dass immer dann, wenn jemand zu Schaden kommt, ob er jetzt verletzt wird oder stirbt und der Verdacht besteht, dass an dieser Verletzung oder an diesem Tod eines Menschen ein Dritter verantwortlich sein könnte, dann ist der Staat verpflichtet, dem nachzugehen. Dann wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Herr dieses Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft, die zuständige, in dem Fall die Staatsanwaltschaft Innsbruck, weil sich dieser Lawinenunfall im Bundesland Tirol ereignet hat. Und die Staatsanwaltschaft beauftragt in weiterer Folge die zuständige Polizei mit den Erhebungen zu beginnen. Das Verfahren ist ja an sich gegen unbekannte Täter, UT, geführt worden. Aber es waren einige Anzeigen, die liegen mir auch vor, aber ich habe es jetzt nicht nachgezählt, wie viele das waren, von Touristen, die also behauptet haben, man hätte früher evakuieren müssen.
Und selbst in den USA sorgt der Fall für Aufmerksamkeit. Vor allem bei Ed Fagan, ein Anwalt, der auf Schadenersatzklagen spezialisiert ist.
Ja, genau. Ed Fagan reist sogar extra nach Galtür. Im Gemeindeamt trifft er auf Tourismuschef Gerhard Walter. Dieser erinnert sich folgendermaßen an diese Begegnung.
Natürlich hat es dann auch Anwälte gegeben, die gedroht haben. Es hat Anwälte gegeben, die Klagen eingebracht haben. Das waren Anwälte aus Deutschland und aus Übersee. Und einer davon war also dieser bekannte Anwalt Ed Fagan, der sich damals einen Namen gemacht hat, weil er für jüdische Holocaust-Opfer Millionen Klagen eingebracht hat und auch andere Millionen Klagen eingebracht hat. Und der hat also auch bei uns da ein Geschäft gesehen. Oder man diese Anwälte, solche Prozesse sind ja ein Geschäft in erster Linie für die Anwälte, manchmal auch für die Betroffenen, aber zuerst für die Anwälte. Und der wollte also eine Klage machen, wo er mit allen Betroffenen, Geschädigten eine Sammelklage gegen die Gemeinde Galtür einbringt. Und der war also bei mir im Büro und wollte die Adressen haben und die Namen haben und hat sie natürlich nicht bekommen.
Bernd und ich waren für unsere Recherche mehrmals in Tirol, in Galtür, in Ischgl, in Imst, Innsbruck. Und während unserer stundenlangen Zugfahrten hat uns vor allem eine Frage immer wieder beschäftigt. Warum hat man nicht schon vor dem Lawinenunglück alle Menschen aus Galtür evakuiert?
Man muss sich das so vorstellen. Wir fahren gerade von diesem kleinen Ort Galtür am Ende des engen Paznauntals nach Wien zurück. Wir haben noch die Bilder von Galtür im Kopf, wo links und rechts die hohen Berge hinaufragen, auf denen der Schnee hängt. Natürlich kein Vergleich zum 23. Februar 1999, wo es seit Wochen stark schneit und seit Wochen die höchste Lawinenwarnstufe 5 gilt.
Gäbe es mehr Stufen? Hätte 5 gar nicht mehr gereicht, hat uns der Anwalt Andreas Ermakora erzählt.
Es gibt also Lawinenstufen von 1 bis 5. Es war da die Lawinenstufe 5 und ich kann mich erinnern, der Raimund Meyer, der inzwischen leider verstorben ist, und auch der Rudi Meyer, der inzwischen schon in Pension ist, die haben damals gesagt, eigentlich ist die Stufe 5 gar nicht ausreichend, weil es ist mehr als die Stufe 5. Es gibt aber nicht 6 oder 7, weil die Lawinenskala endet bei 5. Also es war schon eine ausgesprochen kritische Situation. Und der Vorwurf, glaube ich, hat natürlich dahingehend gelautet, dass man nicht früher reagiert hat, um Leute zu evakuieren. Letztlich wurde die Entscheidung getroffen, dass es nicht notwendig ist. Es gibt dort gewisse Gefahrenzonenpläne, die, ich glaube, 1995 das letzte Mal evaluiert worden sind für dieses Gebiet. Und da wird eingeteilt in Rot, Gelb und Orange und Grün, glaube ich. Und das in der gelben Zone darf auch gebaut werden, aber mit gewissen Vorschriften. Und im Grunde wissen wir jetzt im Nachhinein, dass die Lawine also in die gelbe Zone hineingegangen ist und dabei so viele Menschen zu Tode gekommen sind. Und jetzt im Nachhinein gesehen, natürlich wäre es klug gewesen, die Häuser, die also da in der gelben Zone stehen, zu evakuieren.
Während die Frage durch den Ort geistert und später die Anwälte beschäftigt, wollen die Medien berichten. Und zwar über die Schuldigen, die Opfer, über die Menschen in Galtür. Das Letzte, was die Galtürer zu dieser Zeit aber wollen, ist, mit Journalistinnen und Journalisten zu sprechen.
Verständlicherweise, muss ich sagen. Der damalige Bürgermeister Anton Mattle, der heute Tiroler Landeshauptmann ist, bestätigt das.
Das Dorf ist da so zueinander gestanden. Es war dann auch in weiterer Folge unwahrscheinlich schwierig, überhaupt an die Galtürer ranzukommen. Sie haben einfach Kontakt nach außen abgelehnt. Wir haben uns eigentlich ein bisschen auch eingeigelt. Man hat kaum mit Journalisten gesprochen.
Ganz engen Kontakt mit den Medien hat der damalige Kommunikator des Bundesheeres, Thomas Schönherr. Er versorgt sie in der Kaserne in Landeck mit den wichtigsten Informationen.
Es gibt immer Einzelverhalten. so wie Einzelne versucht haben, mit einer Uniformjacke von einer Einsatzorganisation mit reinzukommen während der ersten Phase schon, um vor Ort zu sein und zu berichten, was natürlich undenkbar ist, aber versucht wurde von Einzelnen. Also wurde von Einzelnen drin vor Ort, die wollten Interviews machen, nicht? Und dann haben Leute dort, die Anwohner, die Familienmitglieder verloren haben oder Nachbarn oder wie immer, gell? Haben natürlich gesagt, das Fenster zugemacht. Zuerst mal rausgeschaut, was passiert jetzt, und dann das Fenster zugemacht. Und dann hat es schon, ein Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben, der mit hochrotem Kopf Medienvertreter zu mir gekommen ist, hat gesagt, hier merkt man ganz genau, dass alles verschleiert wird. Die Leute haben Sprechverbot. Und war höchst echauffiert, dass er diese Interviews nicht machen konnte. Oder sich geärgert haben, weil Trassierbänder gespannt waren, um den Weg zu kennzeichnen dorthin. Hier wird alles abgesperrt und die Leute haben Sprechverbot.
Petra, wir zeichnen da ein Bild von der Masse der Medien und gehören aber selbst dazu. Wie würdest du das machen in so einer Situation?
Ich würde wahrscheinlich genauso hinfahren wollen. Und ich würde von dort berichten wollen, einfach um nichts nacherzählen zu müssen, was andere so schreiben oder erzählen. Und dafür muss ich das alles selbst gesehen haben. Ich muss direkt dort hineinfahren, denke ich mir. Aber ich würde ganz bestimmt keine Toten zeigen und ich würde mich auch darauf konzentrieren, wie man das ganz generell machen kann, damit sowas einfach nie wieder passiert.
Die Journalistinnen und Journalisten von damals suchen nach den Schuldigen. Sie sind misstrauisch. Wer weiß, ob sie auch wirklich jede Information bekommen, die wichtig wäre. Der Bundesheer-Kommunikator Thomas Schönherr betont immer wieder im Gespräch mit uns, dass das Unglück unvorhersehbar war.
Und dann hat man das erlebt, das man eigentlich bis dahin nicht gekannt hat. Also auch wir nicht, gell? Wobei man da Lawinen kennt bei uns jeden Winter, aber nicht solche. Und dann passierte es nicht. Und das war natürlich für alle ein unvorhersehbares Ereignis und ein Schock. Eine Lawine in einem ganzen Ortsteil. Also wie die Meldung gekommen ist, hat man gesagt, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Galtür ist verschüttet, war auch so eine Meldung. Der ganze Ort ist verschüttet. Ja, es war viel verschüttet, gell. Das war schon unglaublich, gell. Man kennt Lawinen, gell? Und dass die Täler zu sind, ja, das ist ja schon öfter mal, da ist jetzt keine Alarmstimmung, weil halt eine Lawine schnell runtergeht oder ein Schneebrett oder ist die Straße halt gesperrt. Das machen die Lawinenkommissionen, da ist jetzt noch keine Alarmstimmung. Das war damals dann schon anders. Und das hat sich eben so gesteigert auch, nicht? Das war aufgrund der außergewöhnlichen Wettersituation und der Sturm auf den Bergen und so weiter, war das natürlich eine ganz andere Dimension.
Auch der damalige Bürgermeister Anton Mattle hat immer wieder über die Tage vor dem Unglück nachgedacht. Warum er entschieden hat, wie er entschieden hat. Warum er das Unglück nicht kommen sah.
Wir hatten ja schon bis zum Freigeben der Straße eigentlich 2 Tage gut Wetter. Man hat also durchaus feststellen können, dass sich die Schneedecke gesetzt hat, dass die Situation da wesentlich sicherere ist. Und man ist jetzt einmal davon ausgegangen, ja, diese... Wir sagen das ganz oft, die Februar-Guxer, also den Schneesturm von dem Februar, den hatten wir ja schon und kein Mensch hat damit gerechnet, dass es noch einmal zu einem dermaßen massiven Niederschlag kommen könnte, wie es dann eben ab 17. Februar gekommen ist.
Die Menschen aus Galtür denken, sie haben die Situation im Griff. Sie denken, sie kennen die Berge und den Schnee, aber auch die Gefahren im hochalpinen Raum. Dass ein Schneesturm die Straße verweht und Lawinen von den steilen Berghängen des Paznauntals herunterdonnern, ist eigentlich nichts Besonderes.
Das heißt, im Umgang mit Naturkatastrophen tun sie sich wahrscheinlich leichter, weil sie keinen Schuldigen suchen müssen. Der Berg ist unberechenbar.
Und dann hilft ihnen auch noch der Glaube an Gott.
Ja, die Galtürer sind sehr gläubig. Die Kirche ist ein wichtiger Ort. Dort trifft sich die Dorfgemeinschaft. Die Kirche war gleich das Erste, was wir gesehen haben, als wir zum ersten Mal nach Galtür gekommen sind. Die Galtürer treffen sich dort, um zu tratschen, um gemeinsam zu beten und um gemeinsam zu trauern. Dieses Leben macht etwas mit den Menschen und wie sie zur Natur stehen, erklärt uns die Psychologin Barbara Juhen. Sie hat die Menschen nach der Lawinenkatastrophe psychologisch betreut.
Wenn Leute in Gegenden leben, in denen öfter Katastrophen passieren, dann können sie, das muss nicht sein, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bauen sie eine höhere Resilienz auf. Das heißt, sie sind besser vorbereitet auf Katastrophen und wenn es passiert, interpretieren sie es anders. Die Touristen haben es interpretiert als, das muss menschliches Versagen gewesen sein. Für die Einheimischen war das nicht so klar, weil für sie der Berg prinzipiell ein Risiko ist. Lawinen prinzipiell oder Naturkatastrophen etwas prinzipiell sind, was man nicht immer hundertprozentig unter Kontrolle hat. Das heißt, es bleibt immer so ein Restrisiko und die leben mit dem Restrisiko. Und alles das zusammen hat diesen Unterschied ausgemacht zwischen den Touristen und den Einheimischen in der Bewältigung. Eine der verstehbaren Ordnungen in unserem Kulturkreis ist Gerechtigkeit. Es muss gerecht zugehen. Deswegen mögen wir ja auch gern, wenn wir sagen, das sind irgendwie selber schuld, weil was fahren sie überhaupt dahin, wenn Lawinen und so weiter. Aber das ist ein Blödsinn, weil damit wollen nur wir uns besser fühlen, weil dann sagen wir, okay, ich kann mich ja schützen, weil ich muss das ja nicht tun. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Beschuldigung der Opfer. Weil eigentlich da der Wunsch dahinter steht, dass es gerecht zugeht auf der Welt. Und es geht halt nicht gerecht zu auf der Welt. Irgendwann muss ich das realisieren. Die Galtürer aber haben da ein anderes Erklärungsschema. Die haben nicht das Gerechtigkeitsschema, sondern da geht es um ganz andere Vorstellungen. Da geht es um Gott, da geht es um Schicksal, da geht es um Natur oder wie lebt man mit der Natur, da geht es um andere Sachen. Da ist das Prinzip Gerechtigkeit wird da gar nicht angewendet und deswegen ist auch nicht der Berg schuld.
Es geht nicht gerecht zu auf der Welt. Irgendwann muss man das realisieren, sagt die Psychologin Barbara Juhn. Das ist hart. So eine Erkenntnis zu haben, nach so einem Unglück.
Dabei streben wir doch alle nach Gerechtigkeit. Nur, wie kann man nach so einem Schicksalsschlag wieder glücklich werden?
Die Frage nach dem Wie ist am Anfang einmal sehr wichtig. Also wie ist es passiert? Dann ist die Frage, wie können solche Dinge in Zukunft verhindert werden? Und die Warum-Frage taucht zum Beispiel sehr häufig auf, wenn sich ein Angehöriger suizidiert. Dann taucht auf die Warum-Frage ganz zentral auf. Warum hat er das gemacht? Nur diese Warum-Frage, die kann gar nie beantwortet werden. Die bleibt immer offen. Die muss ich aushalten, dass sie offen bleibt. Die Wie-Fragen kann ich beantworten. Aber die Warum-Fragen, in den meisten Fällen ist es nicht möglich. Ja? Und ich glaube nicht, dass sich in Galtür sehr viele Leute diese Warum-Frage gestellt haben, so sehr. Eher diese Frage ums Wie. Und wie kann man nämlich auch, wie kann man das Dorf in Zukunft schützen vor sowas? Wie ist es dazu gekommen? Was kann man daraus lernen? Das ist die Hauptfrage eigentlich. Und das ist ja die Frage, mit der ich in die Zukunft weitergehen kann. Mit der Warum-Frage komme ich nicht wirklich viel weiter.
In Galtür stürmt und schneit es ja schon seit Wochen vor dem Unglück. Bereits auf der Fahrt nach Tirol häufen sich die Unfälle auf den Autobahnen. Petra, würdest du in so einer Situation mit deinen Kindern trotzdem fahren?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Wahrscheinlich würde ich aber trotzdem fahren, weil ich einfach den Verantwortlichen vertrauen würde. Und die Straßen wären ja sonst gesperrt, wenn es zu gefährlich wäre, denke ich mir.
Okay, aber inwieweit ist man für das, was man tut, selbst verantwortlich? Vor allem bei so einem Unglück.
Ist man womöglich selbst schuld? Wir haben darüber mit dem Anwalt Andreas Ermakora gesprochen.
Naja, also ich würde sagen, wir haben hier mit Naturgewalten zu tun und jeder, der nach Tirol kommt, sollte wissen, dass es Berge gibt und dass es im alpinen Gelände ein sogenanntes alpines Restrisiko gibt, das im Grunde jeder selber zu tragen hat. Und natürlich ist ein Tourist, der nach Tirol kommt, der geht davon aus, dass wenn er auf einer Straße fährt, die freigegeben ist, dass ihm dort keine Lawine erwischt. Ja? Und er geht auch davon aus, wenn er ein Hotel bezieht und dort wohnt, dass er nicht von einer Lawine verschüttet wird. Insofern ist die Eigenverantwortung relativ gering in der Beziehung. Nicht? Wenn also jetzt die Galtür von A bis B gesperrt ist und der geht trotzdem in diesen gesperrten Bereich hinein und wird von der Lawine verschüttet, dann ist er selber schuld. Ja? Wenn er aber sich in einer Ortschaft befindet, die nicht evakuiert worden ist, dann wird man ihm keinen Vorwurf machen können. Aber man überlässt, und das ist einmal unser System so, die Beurteilung, ob eine Lawine herunterkommt oder nicht, überlässt man Menschen. Und Menschen können auch Fehler machen, aber ob die dann relevant sind und strafrechtlich oder zivilrechtlich verfolgbar sind, das muss eben die Justiz entscheiden.
Wer ist also schuld? Gibt es überhaupt einen Schuldigen? Oder war es einfach ein Naturereignis, das nicht vorhersehbar war? Das soll nun ein Gutachten klären. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beauftragt das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos damit. Das Gutachten soll zum Maßstab für die Entscheidung werden, ob es zu einem Gerichtsverfahren kommt oder nicht. Anwalt Andreas Ermakora erzählt uns, wie die Schuldfrage schließlich beantwortet wird.
Am Ende dieser Erhebungen verfasst die Polizei einen sogenannten Abschlussbericht, den sie dann der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellt. Und der Staatsanwalt, der Zuständige oder die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob sie das Verfahren, ob weitere Ermittlungen notwendig sind oder ob sie das Verfahren zur Einstellung bringt. Oder ob, wie im vorliegenden Fall, die Einholung eines Gutachtens auch noch notwendig ist. Die Schweizer sind völlig unbefangen und die haben ein ungefähr 90-seitiges Gutachten erstellt mit allen möglichen Fragestellungen und sind dann letztlich zu einem Ergebnis gekommen, das die Staatsanwaltschaft so ausgelegt hat, dass ein Verschulden einer einzelnen Person oder von Lawinenkommissionsmitgliedern oder von der Bezirkshauptmannschaft nicht nachweisbar war.
Die Suche nach Schuldigen wird also gestoppt. Es gibt kein Verfahren mehr. Aber warum genau stellt es die Staatsanwaltschaft ein, wollen wir vom Anwalt Andreas Ermakora wissen.
Die Staatsanwaltschaft braucht also das der Öffentlichkeit gegenüber nicht begründen. Das Fazit des Gutachtens war eigentlich, und das war wahrscheinlich der Hauptgrund, dass es dann eingestellt worden ist, dass die Sachverständigen gesagt haben, dass unseres Erachtens war es für die Lawinenkommission Galtür, mit dem ihr zur Verfügung stehenden Wissen und Mitteln schwierig zu erkennen, dass so extreme Staublawinen anbrechen könnten, die dann die Grenzen des 1995 kommissionell überprüften Gefahrenzonenplanes übertreffen würden. Aufgrund dieser Einschätzung hat die Staatsanwaltschaft dann wohl die Entscheidung getroffen, das Verfahren einzustellen.
Anfang 2001, 2 Jahre nach der Katastrophe, stellt die Staatsanwaltschaft Innsbruck das Untersuchungsverfahren nach den beiden Lawinenunglücken in Galtür und Ischgl-Waldsur ein. In der Begründung wird auf das Gutachten verwiesen, wonach ein Lawinenabgang in einer so flächenhaft katastrophalen Größe nicht vorhersehbar gewesen sei. Zu einem Prozess kommt es nicht.
Also kein Prozess, keine Schuldigen.
Ja, wobei bei Lawinenunglücken in Österreich kaum jemand schuldig gesprochen wird.
Okay, warum genau?
Der Anwalt Andreas Ermakora erklärt es uns folgendermaßen.
Ich habe einmal eine Lawinenkommission vertreten, da ist eine deutsche Familie mit 4 Personen, Mutter, Vater und 2 Kinder im Auto gefahren und von einer Lawine verschüttet worden und alle 4 tot. Und das war ein Mordsstrafverfahren und da hat es dann geheißen, so ungefähr, wenn die jetzt verurteilt werden, dann bricht das Lawinenkommissionskonstrukt in Tirol zusammen, weil dann wird sich niemand mehr ehrenamtlich dafür, das sind ja ehrenamtliche Leute, nicht? Die Lawinenkommissionsmitglieder, die kriegen vielleicht eine Aufwandsentschädigung, aber nicht mehr. Ich glaube, das steht sogar im Gesetz drinnen, dass die nur eine Aufwandsentschädigung, die Mitglieder haben gegenüber der Gemeinde Anspruch auf Ersatz des entgangenen Verdienstes, also wenn sie ihre Arbeit nicht nachgehen können, unter notwendigen Barauslagen, einschließlich der Fahrtkosten sowie auf einem Verhältnis zum Zeitaufwand angemessene Vergütung für ihre Mühewaltung. Das ist jetzt zuletzt 2019 das letzte Mal geändert worden. Wie das damals gewesen ist, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das steht im Grunde auch in keinem Verhältnis. Nicht? Also die Verantwortung, die der hat, die ist ja enorm. Nicht? Und dann steht er mit einem Bein im Gefängnis, wie man so oft sagt. Ja, damals hat es geheißen, wenn die verurteilt werden, dann wird es keine Leute mehr geben und die sind dann alle freigesprochen worden.
Bis jetzt wurde die Lawinenkommission noch nie verurteilt, sagt er zu uns. Und auch Schadenersatzzahlungen gab es keine.
Es hat noch keinen Menschen in Österreich gegeben, der wegen einem Fahrlässigkeitsdelikt nach einem Lawinenunfall ins Gefängnis gekommen ist. Ich glaube nicht, dass jemand entschädigt worden ist. Auf welcher Grundlage?
Das Lawinenunglück von Galtür findet noch dazu in politisch aufgeheizten Zeiten statt. Wir befinden uns im Jahr 1999. Die politische Lage ist damals so, dass der Rechtspopulist Jörg Haider von der FPÖ die Bundesregierung vor sich hertreibt. Im Herbst wird er die ÖVP auf Platz 3 verdrängen. In Tirol gibt es schon vorher Wahlen. Nicht einmal 2 Wochen nach dem Unglück finden am 7. März 1999 die Tiroler Landtagswahlen statt. Die ÖVP mit Landeshauptmann Wendelin Weingartner erhält 47%. Das Lawinenunglück von Galtür hat seinem Ansehen nicht geschadet.
Auch Anton Mattle, ebenfalls von der ÖVP, bleibt Bürgermeister von Galtür. Für weitere 22 Jahre. Danach wird er Tiroler Landeshauptmann. Dass das Verfahren damals eingestellt worden ist, hat wesentlich dazu beigetragen. Trotzdem verfolgt Anton Mattle das Lawinenunglück bis heute.
Weil es ist ja nicht ganz so einfach. Es ist zwar nett, wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt, aber wegen dem ist es ja nicht weg. Das belastet ja auch immer noch. Man weiß ja, wer am 23. Februar Verantwortung in einem Dorf getragen hat.
Und wie geht es nach dem Unglück in Galtür weiter? Zuerst besuchen ganz besondere Touristinnen und Touristen den Ort. Tourismuschef Gerhard Walter erzählt uns von ihnen.
Also das waren so Schnäppchenjäger waren so ein paar. Und wir haben sicher dort in den ersten Wochen mehr Katastrophentouristen vor Ort gehabt, die reingekommen sind, sich die Lawine und den Lawinenkegel anzuschauen. Da waren mehr Gäste als auf der Piste. Da waren viele Tagesgäste dabei, aber auch von denen da, die da waren und die eingebucht waren, die eigentlich zum Skifahren waren.
Tourismuswerbung ist nach dem Lawinenunglück wohl eher schwierig.
Und auf gar keinen Fall will man ewig als Katastrophenort in Erinnerung bleiben. Galtür hat keine Landwirtschaft, dafür ist das Klima zu rau, und keine Holzwirtschaft, weil jeder gefällte Baum die Gefahr vergrößern würde, dass eine Lawine vom Berg herunterrollt. Es gibt auch keine Industrie, der Ort hängt also zu 100% am Tourismus. Daher entwickelt Galtür eine eigene Strategie, wie es mit dem Unglück umgeht. Wir haben den Tourismuschef Gerhard Walter gefragt, welche das ist.
Alles mit dem Ziel, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann. Und wenn so etwas passiert, dass wir ausschließen können, dass das so einen Schaden hinterlässt. Das haben wir in einer, wie gesagt, das Hauptwerbemittel war so eine Broschüre. Und da haben wir einige Zehntausende, kann an die Hunderttausend gehen, verschickt. Es sind dann Stammgäste gekommen. Die Stammgäste waren sicher eine große Hilfe, weil wenn sie einen Ort sind, 20, 30, 40 Jahre kennen, dann haben sie ein anderes Bild davon und lassen sich nicht vielleicht so von irgendwas anderem beeinflussen. Die waren für viele Betriebe sicher in der Situation existenzrettend, muss man sagen. Und es hat sich dann so sukzessive wieder aufgebaut. Aber am Ende hat es doch 5 Jahre gebraucht, bis die Zahlen wieder auf dem Level waren, wie sie also vor dem Unglück waren. Über den Tourismus nachzudenken ist, glaube ich, tut uns gut und sollten wir.
Und ist die Schuldfrage jetzt gelöst?
Es kommt darauf an, wen man fragt. Für die Galtürer gibt es keine Schuldigen, weil der Berg ja nicht schuldig sein kann. Und für das Gericht auch nicht.
Und für die Touristinnen und Touristen, die damals in Galtür waren?
Da musste jeder seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen.
Am 27. Februar 1999, 4 Tage nach dem Unglück, werden die Lawinenopfer in der Pfarrkirche aufgebahrt, damit jeder und jede von ihnen Abschied nehmen kann. Normalerweise geschieht das in Galtür zu Hause, inmitten der Verwandten und Freundinnen und Freunde. Aber dieses Mal ist nichts normal.
Der 1600 Meter hochgelegene Skiort Galtür präsentiert sich bei Nieselregen und eisigem Wind. Die Berggipfel sind im Nebel verhüllt. Hunderte Menschen verfolgen in und vor der Kirche die Feier. Vor den Särgen gehen 6 Kinder mit Holzkreuzen. 5 sind mit schwarzem, eines ist mit weißem Trauerflor geschmückt. Während des Gottesdienstes herrscht in Galtür gespenstische Stille, die nur vom Glockengeläute unterbrochen wird.
Der ehemalige Schuldirektor und Dorfchronist Georg Juhens Senior macht sich währenddessen auf den Weg, um die Särge der Verstorbenen in der Kapelle zu fotografieren. Vorher schaut er noch in der Schule vorbei. Im Raum der dritten Klasse fällt ihm ein Text auf, den die Religionslehrerin in der letzten Unterrichtsstunde vor der Katastrophe an die Tafel geschrieben hatte. Sie schrieb: Fastenzeit beginnt und dauert 40 Tage. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.
Das war Galtür, der weiße Tod. 5. und letzte Folge, die Schuldfrage.
Redaktion und Drehbuch:
Petra Tempfer und Bernd Vasari von der WZ.
Lektorat:
Christina Mandolfo von der WZ.
Dramaturgische Beratung:
Barbara Kaufmann.
Produktion, Regie und Sounddesign:
Das Team von Missing Link: Stefan Lasnik, Rainer Clement, Konstantin Kaltenegger, Annalisa Bier sowie Alex Kuhleiter von Gargamel.
Zusätzliches Audiomaterial:
ORF.
Vielen Dank an Konrad Horst, der uns seine Fotos vom Lawinenunglück zur Verfügung gestellt hat, und unseren Gesprächspartnerinnen:
Andreas Ermakora, Barbara Juhen, Anton Mattle, Helmut Pöll, Thomas Schönherr, Werner Senn, Gebhard Walter und Gerhard Walter.
Vielen Dank auch an Katharina Schmidt, Alexandra Thulei, Sebastian Pumberger, Jan Vorobosko und Hanna Schäfer, alle von der WZ.